Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute wollen wir mit unserer kleinen Sendung hoch hinaus. Höher geht es überhaupt nicht. Wir machen einen Ausflug in das Weltall. Und es nimmt uns jemand mit, der schon da oben gewesen ist. Ulrich Walter war 1993 als Wissenschaftsastronaut 10 Tage an Bord der Columbia-Raumfähre. Heute ist er Professor für Raumfahrttechnik an der TU München. Wir sind jetzt dort mit ihm verbunden. Guten Tag nach München.
Ja, einen schönen guten Tag und an alle Zuhörer von HR1.
Und Sie mussten damals als ordentlicher deutscher Astronaut vor der Mission tatsächlich auch einen Reiseantrag stellen? Was kreuzt man da an?
Ja, Sie müssen das so sehen. Alle Astronauten weltweit, nicht nur in Deutschland oder Europa, sind ja im öffentlichen Dienst. Und da gibt es eine ganz starre Ordnung, da gibt es eine Reisekostenordnung, da gibt es ein dickes Buch dazu. Und dann muss man, wenn man irgendwo hinreist, auch in den Weltraum, muss man einen Reisekostenantrag ausfüllen. Übrigens, ich war damals offiziell bei der NASA. Ich war zwar Angestellter beim DLR, also im deutschen öffentlichen Dienst, aber war damals formal zur NASA abgestellt und musste dort auch einen Reisekostenantrag ausfüllen. Daran sieht man, da macht sich die NASA, machen Deutschen keinen großen Unterschied.
Okay. Und dann haben Sie auch Kilometergeld kassiert, da käme ja einiges zusammen. Wie viele Millionen Kilometer sind Sie geflogen?
So einfach geht das nicht, Herr Berndt. Die NASA, die hat gesagt, Herr Walter, Reisekostengeld, Kilometergeld, entschuldige mal, sind Sie mit Ihrem Flugzeug geflogen oder sind Sie mit unserem Shuttle geflogen?
Ah, da hätten Sie noch Miete zahlen müssen, verstehe.
Ja, genau. Da hat sie natürlich recht. Und übrigens, Tagegeld? Wieso das denn? Sie haben gesagt, Sie haben Übernachtung und Essen hatten Sie frei gehabt. Wozu wollte ich denn noch Tagegeld haben? Und da haben Sie auch recht. Ich habe aber trotzdem was bekommen von der NASA, ich kann es ja sagen. Ich habe genau $34 bekommen für meine Mission.
Seit seinem Weltraumflug versucht Ulrich Walter die Menschen für das Thema Weltraumforschung zu begeistern. Ich bin sicher, wir werden auch heute seine Leidenschaft zu spüren bekommen.
HR1, genau meins.
Wie viele Kinder auf der Welt träumen wohl davon, Astronaut zu werden? Nun, es gibt leider nicht so viele Jobs in diesem Berufsfeld. Ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher als ein Platz bei einer Weltraummission. Ulrich Walter aber hat es geschafft. War das für Sie damals auch schon ein Kindheitstraum?
Nein, als ich Kind war, waren wir in den 60er Jahren. So muss man das sehen. Damals haben die Amerikaner und die Russen Raumfahrt gemacht. Es ging zum Mond. Wer ist der erste Weltraum? Wer ist der erste auf dem Mond? Und das haben die Amerikaner und Russen gemacht. Ich habe das fasziniert mit angeschaut, aber ich war ein kleiner Junge. Ich war kein Amerikaner und ich war kein Russe. Deswegen gab es noch nicht mehr die Idee, Astronaut zu werden. Erst später, in den 80er Jahren, als die Deutschen dann gesagt haben, so, wir machen Wissenschaft im Weltraum und ich war Wissenschaftler, da habe ich mir gedacht, wow, Wissenschaft im Weltraum, das ist ja wie Torte mit Schlagsahne obendrauf. Und deswegen habe ich mich dann sofort beworben. Also als mir klar wurde, das geht tatsächlich, dann war die Sache klar.
Sie waren damals schon verheiratet. Mussten Sie Ihre Frau fragen? War die sofort dafür oder war sie skeptisch?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil man fliegt ja nicht alleine in den Weltraum, sondern eine Familie fliegt sozusagen mit.
Und was das? Nein, aber nicht wirklich, sondern in
ja,
Gedanken.
Ja, aber nicht nur in Gedanken. Sie haben die Sorgen. Schauen Sie, wenn mir was passiert, dann bin ich tot. Ich meine, was soll ich sagen? Mich interessiert es nicht, ja? Um es mal ein bisschen drastisch zu formulieren. Die Familie leidet drunter. Das heißt, kein Astronaut kann die Entscheidung fällen, ich werde jetzt Astronaut, ohne die Familie mit einzubeziehen. Das machen alle Astronauten. Und so auch ich. Also das Erste, als ich dann mich entschlossen hatte, Astronaut zu werden, habe ich meine Frau gefragt und habe gesagt, hör mal zu, was hältst du denn davon, wenn ich Astronaut werde? Das war mitten in der Messe, um genau zu sein, während der Predigt. Und dann hat sie sich zu mir umgedreht und hat gesagt, du hast ja gesagt, ich glaube, das ist genau das, was du tun solltest. Und deswegen habe ich mich dann beworben, übrigens beim Riesenhuber, das war der damalige Bundesforschungsminister, und so ging das dann los.
Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Astronaut zu sein?
Ja, das ist weltweit dasselbe. Sie müssen ein guter Wissenschaftler sein. Heutzutage sucht man Wissenschaftler im Weltraum, denn die Raumstation ist ja ein großes Experimentallabor. Es ist da aber egal, was man ist. Also bei mir melden sich sehr viele junge Menschen und fragen, was muss ich studieren? Und ich kann gleich sagen, es ist wurscht. Egal welche, ich muss jetzt allerdings sagen, Naturwissenschaften, also Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaftler, die haben keine Chance. Aber ob nur Mathe, Physik, wir haben Geologen, Ozeanografen, das ist alles egal, auch Mathematik, all das ist möglich und haben gleiche Chancen, das ist auch noch wichtig. Ich bin Physiker, ja, gut, also irgendein Naturwissenschaftler. Zweitens, hervorragender Wissenschaftler, was sich dadurch auszeichnet, dass man gute Veröffentlichungen hat. Man braucht mindestens einen Abschluss, also Master heutzutage. Wenn man nur in Anführungszeichen Master hat, braucht man 3 Jahre Berufserfahrung. Wenn nicht, muss man promoviert sein, also ein Doktor sein.
Und vermutlich würde man annehmen, körperlich topfit, durchtrainiert, nein, keine Brille, nein, keine Plomben. Nein, alles falsch?
Es gibt ja so viel Mythen über die Raumfahrt und Astronauten.
Nein. Räumen Sie damit auf.
Ja, ich räume jetzt einmal damit auf. Schauen Sie, wozu brauchen Sie Muskeln im Weltraum, wenn Sie schwerelos sind? Stimmt. Und die Antwort lautet, Sie brauchen sie überhaupt nicht. Im Gegenteil, Sie stören. Noch schlimmer, wenn Sie ein Leistungssportler sind, dann haben Sie ein großes Herz. Ein großes Herz will arbeiten. Und gerade im Weltraum fließt sozusagen in der Schwerelosigkeit Ihr Kreislauf selbstständig. Es kommt zu Herzrhythmusstörungen. Und das ist das, was die Weltraummediziner überhaupt nicht wollen. Und das ist der Grund, warum bei Bewerbungen Leistungssportler gleich von vornherein rausgeholt werden. Die können gleich nach Hause gehen.
Welche,
so ist es wirklich.
Welche Eigenschaften sind dann also wichtiger als die körperlichen?
Das, was oben im Kopf drin ist, zwischen den beiden Ohren, das ist das Wichtigste. Glauben Sie mir, so ist es. Und das wird wirklich ausführlichst getestet. Intelligenztests, ja, aber auch praktische Tests. Wie können Sie mit Ihren Fingern arbeiten? Ja? Was weiß ich, eine Schraube irgendwo ins Gewinde schrauben oder irgendwie sowas. Sowas wird auch ausführlich getestet. Mehrfachbelastbarkeit, ganz, ganz wichtig. Können Sie mehrere Aufgaben gleich gut absolvieren? Wie arbeiten Sie unter Stress? Diese Stresstests sind extrem beliebt. Wenn Sie da einen ganzen Tag unter Stresstests arbeiten, dann gehen Sie auf allen Vieren abends nach Hause. Es ist wirklich so. Darauf muss man sich vorbereiten. Und das muss ein Astronaut können.
Ulrich Walter über Astronauten.
5, 4, 3, 2, 1. Solid rocket ignition and liftoff. Liftoff of Columbia on a voyage to the future.
Ganz genau so klang es am 26. April 1993. Das ist jetzt der Original-Countdown. Ulrich Walter saß in dem Augenblick in der Columbia-Raumfähre. Leider ist er jetzt gerade in München. Ich kann nicht sehen, ob Sie Gänsehaut kriegen. Ist das Geräusch noch emotional für Sie?
Ja. Glauben Sie mir, wenn Sie da oben drauf sitzen und das ganze Shuttle bebt wie ein Vulkan. Unter Ihrem Arsch sind 2000 Tonnen Treibstoff und zwar nicht irgendwas, nicht das, was Sie irgendwo in der Tankstelle kaufen können, sondern reinster Wasserstoff und Sauerstoff, der bei kleinsten Eigenschaften explodieren kann. Der Sicherheitsabstand beträgt 15 Kilometer zu den nächsten Menschen und Sie sitzen da oben drauf und das Ganze bebt wie ein Vulkan. Ich kann Ihnen wirklich sagen, das ist sehr beeindruckend.
Und eine enorme Belastung für den Körper dann wahrscheinlich auch, oder?
Nein, noch nicht. Nein, eben noch nicht, weil Sie sitzen noch auf der Startrampe und es bebt einfach nur, wie wirklich so ein Vulkan. Und die Beschleunigung am Anfang ist sehr gering, denn wenn das Ding abhebt, reichen die Antriebskräfte gerade mal auf, um das Shuttle hochzuheben. Erst wenn der Shuttle pro Sekunde 7 Tonnen pro Sekunde rauswirft, 7 Tonnen Treibstoff pro Sekunde, dann wird der Shuttle immer leichter. Der Schub bleibt konstant, aber das Gewicht des Shuttles nimmt ab. Also nimmt die Beschleunigung nimmt zu, und zwar von anfänglich 1G, also das normale Sitzen, bis auf 3G. Man wird dreimal so schnell. Und dann wird es richtig schwierig, weil dann der Kreislauf wirklich stark belastet wird, allerdings nur für wenige Sekunden halt oder für ein paar Minuten. Und dann werden die Booster abgeschmissen und dann geht es mit der Oberstufe weiter. Dann geht es nochmal auf 3G hoch, dann wird gedrosselt, weil der Shuttle nicht mehr aushält. Der Astronaut kann bis zu 6G ziehen, aber der Shuttle kann diese Kräfte nicht mehr aushalten. Und nach 8,5 Minuten ist man oben. Also diese zweite Phase, wo man in den Sitz hineingedrückt wird und dann mit 28.000 Kilometer pro Stunde oben im Weltraum ankommt, das ist schon ein Höllenritt.
Der Start ist mehrfach verschoben worden bei Ihnen, einmal sogar 3 Sekunden vorher. Macht man sich da keine Sorgen?
Doch, natürlich machen sich Sorgen. Ich meine, wenn die Antriebe bereits gefeuert sind und dann auf einmal, und zwar 6 Sekunden vorher werden die gefeuert, und dann auf einmal ist Totenstille, dann sagen sie auch, mein Gott, was ist denn jetzt los? Ja? Mhm. Und dann meldet sich eine Damenstimme vom Mission Control und die sagte, we have a valve which didn't close. Und dann wussten sie, irgendwas ist schiefgegangen. Sie wussten, bin ich jetzt in Lebensgefahr? Und wenn die Antriebe schon gezündet haben, dann heißt das, dann ist Wasserstoff auf der Startrampe. Und zwar unverbrannter Wasserstoff. Das heißt, da kann was explodieren. Das ist kein tolles Gefühl, das kann ich Ihnen sagen.
Ja, denn 10 Jahre später ist ja die Columbia beim Eintritt in die Erdumlaufbahn verglüht und abgestürzt. 7 Kollegen gestorben. Und das war der zweite tödliche Unfall. 1986 die Challenger genau beim Start explodiert. Also wie gefährlich ist die Raumfahrt?
Raumfahrt ist gefährlich. Sie gehen an die Grenzen des Materials. Um konkret zu sein, der Shuttle wird mit 110% oder 115% Schub betrieben. Also 100% heißt, dann kann es gerade noch so überleben. Bei 115 heißt, nach jeder Mission muss genau überprüft werden, ob es noch funktioniert. Und das wissen alle. Und das sagt einem die NASA auch. Die Zahlen lauten 1 in 100 Loss of Crew. So ist der Fachausdruck. Das heißt also, in einer Mission von 100 verlieren wir die Crew tödlich. Und dann gibt es noch den Begriff Loss of Mission, das heißt der Verlust der Mission, aber die Crew bleibt am Leben und das ist ungefähr 1 zu 400. Also in 400 Missionen verliert man einmal die Mission. Das weiß jeder Astronaut. Die NASA kommuniziert das auch sehr offen mit den Astronauten. Jeder weiß es. Das muss man eben auch mit der Familie kommunizieren, denn die leidet drunter, wenn sowas passiert. Und wissen Sie, wenn Sie dann 1-2 Monate vor der Mission so ein DIN A4-Schreiben von der NASA bekommen, da steht drin, Herr Walter, jetzt wollen wir mal wissen, was sollen wir machen, wenn sie versterben? Wie gehen wir mit ihrem Nachlass um? Wie sollen wir uns um ihre Frau kümmern, um die Kinder? Dann ist Ihnen klar, das ist ernst.
Ulrich Walter in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Professor Ulrich Walter. In seinen 10 Tagen im All hat er 88 Experimente im Labor gemacht, also ordentlich Pensum. Hatten Sie überhaupt Zeit, aus dem Fenster zu gucken und den Blick zu genießen?
Ja, das ist ein kniffliges Thema. Nicht so viel, wie ich gern gemocht hätte, denn wir haben ja eigentlich in diesem Weltraumlabor, was in der Ladebucht des Shuttle 2 gearbeitet, und da gab es kein Fenster drin.
Ach so.
Das heißt, man konnte nicht mal zwischendurch mal den Kopf umdrehen, mal rausschauen, das gab es nicht. Tatsächlich haben die Wissenschaftler gesagt, das brauchen die Astronauten, die brauchen kein Fenster im Weltraumlabor, das machen wir zu, da tun wir lieber Experimente. Das war wirklich so. Daraufhin habe ich mich ganz böse darüber geärgert, aber ich hatte keine Chance. Die einzige Möglichkeit rauszuschauen, ist oben auf dem Flugdeck des Shuttles. Und wenn man dann mal so eine Viertelstunde oder so Zeit hatte, ja, dann hat man das gemacht. Übrigens auch beim Frühstück und beim Mittagessen. Dann ist man dann aufs Deck geschwebt, oben aufs Flight Deck, hat dann so sein Essen mitgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist schon toll, wenn Sie da oben schweben, aus den Fenstern schauen und dabei essen und die Welt genießen. Das ist schon toll, ja.
Hatten Sie denn auch eine Teflonpfanne dabei? Angeblich ist das doch auch ein Produkt aus der Weltraumforschung.
Nein, wir hatten keine Teflonpfanne und das ist ein bisschen wahrscheinlich auch inzwischen, ich hoffe, dass es die Zuhörer wissen, die Teflonpfanne kommt natürlich nicht aus der Raumfahrt.
Noch so ein Mythos.
Das ist auch so ein Mythos, genau. Ich habe das mal übrigens recherchiert. Im Jahr 1929 hat die Firma DuPont bereits Teflon, diese Substanz, patentieren lassen. Und im Jahr 1954, also mein Geburtsjahr, hat ein Franzose Gregorier dieses Teflon genommen und auf eine Pfanne gepappt. Und er hat es geschafft, das wirklich festzumachen. Seitdem gibt es die Teflonpfanne. Mhm. Also 1954, also weit vor der Raumfahrt. Und deswegen kann es ja gar nicht aus der Raumfahrt kommen.
Konnten Sie denn bei Ihren vielen Experimenten dann in dem Labor ohne Fenster wenigstens Musik hören?
Ja, nicht im Labor, das war eigentlich nicht möglich, aber die NASA hat einen CD-Player gestellt. Wir selber durften nur unsere CDs mitnehmen, 6 Stück. Und dann habe ich mich eben abends in meine Koje, ja, geschmissen kann man ja nicht sagen, geschwebt und habe da Musik gehört.
Genauso habe ich's und gemacht. Ich vermute mal, was wir jetzt hören, Ihr erster Musikwunsch ist von dieser CD.
Sie meinen Stars on 45?
Genau, das Beatles-Medley. Ja. Warum dieser Titel jetzt? An was denken Sie, wenn wir das jetzt spielen?
Ich bin ein Kind der 60er und 70er Jahre und die Beatles waren einfach die Band damals. Und diese Stars on 45 haben das so toll wieder zusammengepackt und neu gemacht. Das finde ich wahnsinnig toll, deswegen habe ich die mitgenommen.
Stars on 45 für Ulrich Walter. Ulrich Walter ist Professor für Raumfahrttechnik und das Gute ist, er redet überhaupt nicht professoral, haben Sie schon gemerkt. Auch ein interessierter Laie kann ihn verstehen. Deshalb sind ja auch seine Bücher so erfolgreich. Das neue heißt Die verrückte Welt der Physik. Astronaut Ulrich Walter erklärt fast alles. Damit legen Sie die Latte ziemlich hoch. Warum glauben Sie, dass er mit Physik fast alles erklären kann?
Ich liebe Physik. Mein Vater war so einer der Volksschullehrer, die 4 Klassen gleichzeitig in der Hauptschule, hieß das damals, unterrichtet haben. Und er war so mein Vorbild. Er hat mir wirklich alles einfach beigebracht. Und ich glaube, das habe ich so mit im Blut. Tatsächlich habe ich auch viele Preise bekommen dafür, dass ich wohl so einfach erklären kann. Und ich liebe einfach Physik. Ich liebe es, die Welt zu verstehen. Dazu braucht man nicht viel Formeln. Die Formeln sind hinterher nur dazu da, um zu zeigen, du hast richtig gedacht. Leider denkt man nicht immer richtig. Übrigens auch der gesunde Menschenverstand spielt manchmal oft verkehrt. Nein, man muss manchmal rechnen, aber vieles kann man doch einfach erklären. Und ich bekomme sehr viele E-Mails. Das ist der Hauptgrund, warum ich das Buch geschrieben habe, viele E-Mails. Und da sitzt man sich hin und man weiß, da sitzt also einer, der jetzt nicht viel Ahnung von Mathematik hat. Und da muss man es eben einfach erklären. Ich habe mir oft die Zeit genommen, Antworten drauf zu geben. Und irgendwann habe ich mir gesagt, so, jetzt hast du diese große Sammlung von wirklich schönen Fragen. Und meinen Antworten habe ich gesagt, so, und jetzt schreibe ich daraus halt ein Buch, weil ich weiß, das sind die Fragen der Leute, der normalen Leute, und ich habe versucht, es einfach zu beantworten.
Es geht zum Beispiel um die Frage, warum der Mond 2-mal am Tag für Ebbe und Flut sorgt, obwohl er doch nur 1-mal am Tag die Erde umkreist, aber auch um ganz viele Dinge, die überhaupt nichts mit dem Weltall zu tun haben. Also zum Beispiel, was man über LED-Lampen wissen sollte oder warum das Eis glatt ist. Also das ist schon eine ziemlich wilde Mischung, die Sie da zusammengestellt haben.
Ja, ja, das ist so, wie die Fragen zu mir reingekommen sind über die Jahre. Ne? Ja, warum ist die Erde blau? Wir schauen auf die Erde, warum ist sie da unten blau? Obwohl Wasser ja nicht blau ist, das die wenigsten wissen. Nein, Wasser ist nicht blau, es reflektiert nur das Blau des Himmels und deswegen sieht die Erde aus dem Weltraum blau aus. Das muss man sich mal erst klar machen, woher so ein Blau kommt.
Gab es auch Fragen, wo Sie dann dachten, Moment mal, das ist so eine simple Frage, aber ich weiß die Antwort gar nicht sofort, ich muss wirklich nachdenken?
Ja, es gibt super Fragen. Also ich kann mich erinnern, nach so einem Vortrag kam so ein ganz kleiner Junge zu mir, der war so vielleicht so 6 Jahre oder so, und der stand vor mir und sagt, Herr Walter, Sie müssen mir jetzt eine Frage beantworten, die mir keiner beantwortet hat. Nur Sie können mir die beantworten. Und dann stand ich da und habe gesagt, jetzt bin ich aber gespannt, was kommt. Und dann sagt er, Herr Walter, wie warm ist es im Weltraum?
Ist das eine schwere Frage?
Das ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen, die sich kein Erwachsener stellt, sondern das ist so eine typische Frage von Jugendlichen oder Kindern, aber die ist sowas von schwierig, weil wie bringe ich einem so jungen Menschen bei, dass es keine Temperatur im Vakuum gibt? Ach, darum so geht es ja. Verstehen Sie? Also muss ich ihm erstmal sagen, es gibt eigentlich keine Temperatur, aber dann gibt es doch eine Temperatur, nämlich eine Oberflächentemperatur. Also wenn ich hier rein meinen Raumanzug anhabe, dann hat die Oberfläche eine Temperatur und die kann bis zu 150 Grad Celsius heiß sein und auf der Rückseite der Erde im Schatten minus 150 Grad Celsius heiß, aber es gibt keine Atmosphäre, die eine Temperatur hat. Und Sie sehen, wie kompliziert das ist. Und naja, also ich habe mich also dann wirklich mit ihm zusammengesetzt, habe ihm das so ganz sorgfältig erklärt. Auch, dass die Hitze abhängig ist, dass, wie weit man von der Sonne weg ist. Also es macht einen Unterschied, ob ich beim Mars bin oder der Venus. Und dann so nach ungefähr einer 10 Minuten, Viertelstunde, dann weiß ich noch, dann kam Folgendes. Dann hat er mich angeschaut, dann hat er mich genommen, umarmt und hat er gesagt, ich wollte mal einen Astronauten umarmen und ihn danken. Und dann ist er einfach stumm gegangen. Und das fand ich toll.
Der HR1 Talk mit Ulrich Walter. Und jetzt wollen wir mit einer Person reden, die Sie kennen. Und ich weiß auch, dass sie schon lange zu Ihnen aufschaut. Schönen guten Tag, Frau Überraschungsgast.
Hallo, hallo Ulrich.
So schnell kann er Sie nicht erkennen. Ich darf ein bisschen helfen, ja?
Kann sie noch mal ein paar Worte sprechen?
Vielleicht sagen, helfen Sie ihm mal ein bisschen. Warum haben Sie zu ihm aufgeschaut?
Da war ich noch sehr klein, weil wir uns das erste Mal gesehen haben.
Sehr klein?
Ja, wieso sehr klein.
Was war das für eine Begebenheit?
Ja, wir haben uns über meinen Papa kennengelernt.
Ich helfe Ihnen. Dr. Insa Thiele Eich ist am Telefon.
Hallo Ulrich. Insa, hallo. Das muss ich erzählen. Also, sie ist ja die Tochter von meinem Kollegen Herrn Thiele. Und wir waren ja zusammen in den USA in der NASA. Und da war sie noch ein recht kleines Mädel. Und da haben wir die Familien miteinander kennengelernt. Und daher kenne ich sie sehr, sehr gut. Schön, Insa. Das freut mich sehr.
Ich dachte, Sie hätten sich erst beim Auswahlverfahren kennengelernt um das Astronautinnenrennen. Das war später dann offensichtlich.
Das war später noch. Nein, wir haben uns eigentlich noch vorher, nachdem wir ausgewählt waren, da habe ich damals mit dem Kollegen Gerhard Thiele, und dann haben wir ab und zu mal bereits in Deutschland schon ab und zu getroffen, aber sehr selten. Aber wirklich innig zusammen, um es mal so zu formulieren, waren die Familien dann bei der NASA. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben das Training im Vorfeld zu unserer Mission bei der NASA gemacht und dort hat man sich regelmäßig auch zusammen besucht. Und deswegen war damals der Austausch zwischen den Familien sehr groß und damals habe ich die Insa und auch natürlich ihre Geschwister sehr genau kennengelernt.
Also Frau Thiele-Eich, Sie kennen ihn schon ganz lange. Warum sagen Sie, Sie schauen zu ihm auf? Was finden Sie so toll an ihm?
Ja, tatsächlich, wie alle Astronauten und Astronautinnen, finde ich es einfach sehr inspirierend, wenn Menschen sich in diese extremen Bedingungen geben, um da vor Ort oben im All Wissenschaft oder wissenschaftliche Arbeit zu leisten, die uns hier unten auf der Erde Erkenntnisgewinn bringt. Und natürlich auch so ein bisschen, weil es auch mein eigener Traum ist, auch einmal ins All zu kommen und ich ja auch gerade aktuell als Astronautin trainieren darf. Und deshalb sind mir die Astronauten und Astronautinnen, die schon vor mir im All waren, immer so ein bisschen Vorbild.
Und Herr Walter war eben in der Kommission, die Sie als potenzielle Astronautin ausgesucht hat. Wie war er denn da so? War er streng?
Sie waren alle sehr freundlich zu uns, aber haben uns schon auch sehr, sehr intensiv geprüft. So ein Auswahlverfahren, das geht sehr, sehr lange. Also bei uns ging es über ein Jahr. Das ist eine sehr nervenaufreibende Zeit. Und selbst wenn alle sehr freundlich zu einem sind, in der halben Stunde Interview, die ich mit Ulrich zusammen damals hatte, ist man trotzdem ziemlich nervös.
Das heißt also, möglicherweise rede ich gerade mit der Frau, die als erste deutsche Frau ins All fliegen wird. Hat sie da Chancen? Was schätzen Sie?
Ja, sie hat Chancen, obwohl man muss wissen, so eine Mission, die kostet Geld. Also so ein Platz auf einer Mission kostet im Augenblick etwa 50 Millionen Euro, zum Beispiel bei Axiom. Ich weiß, dass die Frau Kessler, die diese Initiative leitet, sich um so einen Platz für die Insa bemüht. Aber man muss erstmal diese 50 Millionen wirklich aufbringen und das muss sie über Sponsoring machen. Und es ist im Augenblick unklar, ob sie es schafft. Wenn sie es schafft, dann ist die Insa auch im Weltraum.
Also diesen Namen müssen wir uns merken. Wenn Sie tatsächlich ins All fliegen, werden wir Sie mit Sicherheit in den HR1 Talk einladen. Werden Sie dann kommen, Frau Thiele-Eich?
Na klar, sehr gerne.
Darauf freue ich mich jetzt schon.
Und ich werde der Überraschungsgast.
Ah, sehr gut. Damit steht die Sendung. Insa Thiele-Eich, unser Überraschungsgast für Ulrich Walter. Vielen Dank.
HR1 Talk.
Astronaut Ulrich Walter ist heute unser Gast. 1993 war er 10 Tage an Bord der Columbia-Raumfähre. Er hat schon erzählt, wie hart die Arbeit da oben war. 12 Stunden im Labor ohne Fenster. Durfte man wenigstens nach Dienstschluss irgendwie mal ein Gläschen Wein trinken? Ist das erlaubt?
Um Gottes Willen, natürlich nicht. Alkohol. Also ich kenne nur Amerikaner und Alkohol. Wenn Sie, ich habe 3 Jahre in Amerika, wenn Sie bei einer Polizeistreife angehalten werden und Sie haben auf Ihrem Hintersitz eine Dose Bier und eine Knarre liegen, dann werden Sie deswegen verurteilt, weil Sie die Flasche Bier hinten liegen haben. Ob Sie da hinten eine Knarre liegen haben, ist wurscht. Also die Amerikaner sind da sowas von pingelig mit Alkohol. Wenn ich erwischt worden wäre mit Alkohol da oben, ich wäre sofort gefeuert worden. Nein, das geht nicht. Was man dort oben macht, ist gemeinsam. Abendessen zum Beispiel, das macht man wirklich sehr gerne am Ende der Arbeit. Man spielt Gitarre, da oben gibt es eine Gitarre, man singt gemeinsam. Man isst da gemeinsam, aber nein, Alkohol gibt es offiziell nicht.
Offiziell? Also ich meine, Sie haben ja nicht nur mit Amerikanern gearbeitet, sondern auch mit Russen zum Beispiel.
Ja, die Russen, die sehen das dann auch. Ich sehe schon, Sie wissen ein bisschen was, oder?
Ja.
Ja, also die Russen haben ja eigene Raumstationen gehabt, Mir-Station und Sajut-Station. Und da war es nicht unüblich. Mehr noch, die Russen haben einen eigenen Wodka für die Raumstation hergestellt. So ein Ding habe ich tatsächlich zu Hause, zwar mehrfach verpackt, aber extra Wodka für die damalige Raumstation. Jetzt ist aber so, jetzt haben wir jetzt auf der internationalen Raumstation. Jetzt haben wir auf der einen Seite ein russisches Labor und ein amerikanisches Labor. Also wenn Sie im amerikanischen Labor wirklich erwischt werden, dann wäre es vorbei. Die Russen versuchen sich möglichst an internationale Standards zu halten und kein Alkohol zu trinken. Alles ist informell. Ich möchte wetten, die haben da oben, bringen da schon mal ab und zu was mit. Aber das darf dann nur im russischen Teil konsumiert werden.
Als nächstes füllt Ulrich Walter unseren HR1 Fragebogen aus, egal ob mit Alkohol oder ohne. Als Wissenschaftler ist er es gewöhnt, exakt zu arbeiten und auch zur Datenerhebung gehört natürlich so ein Fragebogen immer dazu. Jetzt kommt er, der HR1 Fragebogen. Mein schönstes Privileg als Astronaut ist?
Mal in den Weltraum fliegen zu dürfen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ein halbes Pfund ungefähr 1,50 Euro.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
dass man Kindern nicht eigene Überzeugungen aufoktroyieren darf, sondern man muss die Talente der Kinder einfach nur fördern, so wie sie sind, egal ob man sie teilt oder nicht teilt, und nicht reden, nur vorleben. Eigentlich ist Erziehung ganz einfach.
Mein Lieblingsessen.
Tiramisu.
Die sind ein Süßer, okay.
Ja.
Am meisten auf die Palme bringt mich
Unredlichkeit. Ja. Wasser reden und Wein trinken.
Glück bedeutet für mich?
Glück bedeutet, die Dinge tun zu dürfen, die ich gerne tue, und dafür Geld zu bekommen, indem ich es verdiene. Und das ist eine meiner ganz großen Freude in meinem Beruf. Ich bin Professor für Raumfahrttechnik. Ich tue Dinge, die ich wirklich gerne mache, und werde dafür noch bezahlt.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass sie extrem zäh sein kann. Es dauert und dauert und dauert und kommt nichts zustande.
Bereut habe ich,
dass ich in meinem Leben zu oft umgezogen bin, vor allen Dingen mit meinen Kindern, die darunter gelitten haben.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
meinen besten Freunden. Nicht nur meinem, sondern allen besten Freunden, wo wir alle wirklich mal, und das ist wirklich nur eine Handvoll, einen schönen Abend einfach zusammen.
Das ist so selten?
Ja, aus zwei Gründen. Einmal habe ich selber nicht die Zeit, und wirklich alle zusammenzubringen, das ist ein Problem, das wirklich jeder Zeit hat.
Mein größter Flop war?
Mein größter Flop. Ich habe viele Flops gehabt, wie jeder von uns wahrscheinlich auch. Ja, ich habe geglaubt, ich sei ein guter Student gewesen und war auch gar nicht so schlecht, aber ich habe eine Prüfung sowas in Sand gesetzt, da bin ich durchgefallen, da habe ich noch eine Woche drunter gelitten. Also das war für mich einer der größten Flops in meinem Leben.
Na, das ist doch die wichtigste Botschaft dieser Sendung heute. Fallt ruhig mal durch eine Prüfung durch, ihr könnt danach sogar noch Astronaut werden.
Ja.
Ich habe Angst vor?
Ja, aktuell vom Nuklearkrieg, das ist klar. Ich hätte Angst davor, wirklich meine Verwandtschaft durch einen Krieg zu verlieren. Davor habe ich wirklich Angst, weil der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir sind eingebettet in solche Beziehungen.
Und Sie haben schon auch gerade jetzt Angst vor einem Atomkrieg?
Im Augenblick ehrlich gesagt noch nicht, weil ich glaube immer noch auch daran, dass der Putin so blöd nicht sein kann, dass er sein eigenes Leben mit aufs Spiel setzt. Aber wir haben ja jetzt schon gesehen, man weiß nie, wie so ein Kerl reagiert.
Treue.
Ja, das ist was wichtig. Es ist nicht nur Treue, sondern eigentlich Vertrauen, was dahinter steckt. Also ich nehme jetzt gerne Vertrauen. Für eine Beziehung ist das Vertrauen A und O. Es braucht lange, es zu bekommen, aber man kann es sehr schnell verlieren. Aber ohne Vertrauen läuft gar nichts.
Die Mondlandung.
Wenn in 1 Million Jahre Menschheitsgeschichte geschrieben wird, dann wird die Mondlandung drinstehen. Da wird drinstehen, damals hat die Menschheit zum ersten Mal ihre Erde verlassen. Und das wird alles andere, was wir heute erleben, überstrahlen.
Wird es in 1 Million Jahren noch Menschen geben?
Davon bin ich überzeugt.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Bertrand Russell, er war ein Philosoph, ein moderner Philosoph des letzten Jahrhunderts. Der einzige Mensch, der für mich wirklich erstrebenswert war. Er war ein ehrlicher, redsamer, cleverer, sehr guter Mensch. Im Gegensatz zum Beispiel zu Einstein. Einstein war ein sehr cleverer Mensch, aber als Mensch, als Person, sozial nicht gerade erstrebenswert. Aber Bertrand Russell war wirklich in allen Aspekten eine beneidenswerte Person.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Professor Ulrich Walter. Vielen Dank. Professor Ulrich Walter lehrt Raumfahrttechnik an der TU München. Das ist kein billiger Studiengang. Aber offenbar scheint das Geld in Bayern keine Rolle zu spielen. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass der Ministerpräsident die Weltraumleidenschaft teilt?
Doch, es ist erstmal ein billiger Studiengang.
Denn tatsächlich?
Bezahlt nichts, sozusagen genauso wie in dem Rest Deutschland. Es gibt keine Studiengebühren. Was allerdings teuer ist, vielleicht meinen Sie das, dass man natürlich für eine Studentenbude in München doch schon einiges berappen muss. Das macht das Studium in München teuer. An sich, also der Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik ist nicht teurer oder billiger als alle anderen auch. Mhm. Aber ist faszinierendst.
Okay, ich meinte so von den Investitionskosten, die man für so ein Studium braucht, von den öffentlichen Seiten her. Jetzt habe ich eine Überraschung für Sie. Wir haben einen Erdling in München gefunden. Der nennt sich Markus Söder. Und wir haben ihn angerufen. Er hat sofort zugesagt und wollte Ihnen bei uns in der Sendung ein persönliches Grußwort ausrichten. Wollen wir mal kurz reinhören?
Ich bin schon immer ein Fan von Science Fiction und Raumfahrt gewesen. Es hat mich seit meiner Kindheit fasziniert. Star Trek ging immer so los, Space, the final frontier. Und einer, der das erklären kann und der das lebt aus eigener Anschauung, ist Professor Walter. Er hat mich begeistert, er hat unser bayerisches Kabinett begeistert und sogar dazu gebracht, selbst diejenigen, die nicht so sehr wollten, einen Riesenbetrag zu investieren, um die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt, die in Europa jetzt auf dem Weg ist, in München zu gründen. Dafür, für seinen Rat, aber auch seine Faszination, ein herzliches Dankeschön. Deswegen sage ich nur eines, live long and prosper.
Markus Söder über Ulrich Walter. Das am Schluss war der Gruß von Spock, oder?
Ja, so ist es, genau. Ja.
Sind Sie auch ein Fan von Raumschiff Enterprise oder finden Sie das als Wissenschaftler eher albern?
Ich war nie ein großer Fan von Science-Fiction-Filmen, muss ich sagen. Also Star Trek und wie es auch heißt, Stargate. Nein, was mich fasziniert hat, ist immer, wie ist die Welt wirklich? Also ich habe immer Bücher gelesen, Flüge zum Weltraum, aber über die Physik selber. Da bin ich ein bisschen anders gestrickt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Obwohl natürlich viele Gedanken und Ideen aus Science Fiction auch in den Alltag rübergehen. Aber die Faszination der Science Fiction selber, die habe ich nicht so erlebt.
Ist es nicht ein kleines bisschen größenwahnsinnig, wenn Bayern jetzt sein eigenes Raumfahrtprogramm auflegt, Bavaria One? Müssen wir jetzt in Hessen kontern mit Hessen 3?
Es gibt ein großes Missverständnis. Ich erzähle mal die Geschichte vom Söder, ich kenne ihn sehr gut. Er hat mich einmal eingeladen in sein Büro, das war am 28. Februar 2018. Und dann saß man in seinem Büro und hat gesagt, Herr Walter, was kann ich für Raumfahrt tun? Ich bin ein großer Fan der Raumfahrt. Und ich habe gesagt, Herr Söder, es geht überhaupt nicht um bemannte Raumfahrt. Und viele glauben das auch, aber darum geht es nicht. Es geht um eine Verbesserung unserer Gesellschaft. Und deswegen habe ich gesagt, machen Sie zweierlei erstmal. Erstens, Sie fördern die Raumfahrtunternehmen in Bayern. Zweitens, Sie müssen natürlich auch die Studenten, die später in diese Unternehmen gehen, fördern. Und deswegen empfehle ich Ihnen, eine Fakultät zu entwickeln mit Raumfahrt und Luftfahrt. Und genau das hat er ja auch gemacht in seinem, das hat er bei Bavaria One gemacht. Also es geht nicht, wie viele glauben, wir fliegen zum Mond und Mars. Das hat überhaupt nichts mit Bavaria One zu tun. Es geht darum, ich nehme immer ein Beispiel, Precision Farming. Wir nehmen Satellitendaten und können aus dem Weltraum sehen, welche Teile eines Ackers besser gedüngt werden müssen oder nicht und wann der optimale Zeitpunkt ist, dann wirklich Getreide abzunehmen. Das können wir heute machen und damit haben wir riesengroße Vorteile und das hat er sofort verstanden, als ich ihm das vorgeschlagen habe. Ich habe ihm gesagt, wir machen Satellitendatenauswertung, wir stellen die unserer Gesellschaft zur Verfügung. Und das hat er sofort verstanden, genau das machen wir bei. Das ist Bavaria One. Mhm. Keine Flüge im Weltraum, Satelliten, Erdbeobachtung und mit den Daten unser Leben, unsere Gesellschaft verbessern.
Ulrich Walter in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Ulrich Walter, wenn Sie in Ihren schlaflosen Nächten sich zum Beispiel mit der Frage befassen, ob nun heißes oder kaltes Wasser schneller gefriert, dann kann dieser Mann Ihnen weiterhelfen. Ich würde sagen, logisch, kaltes Wasser gefriert schneller, denn heißes braucht länger, um abzukühlen. Aber dann würde ich mit einem Irrtum leben. In dem Buch von Ulrich Walter steht, ein Glas mit 21 Grad kaltem Wasser braucht 6,5 Stunden, bis es durchgefroren wird. Aber ein 80 Grad heißes Wasser braucht nur 5 Stunden. Wie kann das sein? Können Sie das in 3 einfachen Sätzen erklären?
Ich versuche es. Heißes Wasser kühlt natürlich, weil die größere Hitze mehr Wärme abstrahlt, erstmal schneller ab. Aber man würde sagen, es kann es nie überholen. Es überholt das kalte Wasser deswegen, weil in der Wärme im Glas Wasser eine Konvektionsrolle. Eine Konvektionsrolle ist ein Wirbel, ein Wasserwirbel, der das wärmere Wasser von innen nach außen an die Wand bringt. Und diese Wirbel sind sehr beständig. Und wenn wir ein heißes Wasser haben, sind diese Wirbel stärker als kaltes Wasser. Und weil diese Wirbel stärker sind und länger anhalten, wird die Wärme von innen schneller und länger nach außen gebracht. Und deswegen gefriert dieses Glas, das heißer ist, früher.
Die verrückte Welt der Physik heißt das Buch. Wenn Sie sich genauer mit diesen Fragen befassen wollen, Sie finden auf hr1.de auch ein YouTube-Video dazu. Jetzt Ihr nächster Musikwunsch, Vangelis, I'll Find My Way Home. Yeah. Auch das haben Sie am Ende auf dem Rückweg vom Weltall nach Hause gehört oder was darf ich mir daraus vorstellen?
Nein, also auf dem Rückweg durften wir keine Kopfhörer aufhaben, aber ich habe oft in meiner Koje gelegen. Und John and Vangelis ist was ganz Besonderes. Es ist ja nicht Vangelis, sondern John ist von Yes, der Sänger, mit dieser sehr hohen Kehlkopfstimme. Und diese Stücke sind Kleinode der Musik aus den 50er Jahren, die ich immer wieder gerne, ich glaube einmal pro Woche höre ich diese Stücke, weil sie einfach fantastisch sind.
John Vangelis, I'll Find My Way Home für Ulrich Walter. Schauen wir noch mal kurz auf die aktuelle Weltlage. Kürzlich konnte man in der Zeitung lesen, die letzte Versorgungsrakete, die zu der internationalen Raumstation ISS geflogen ist, die bestand aus russischen und ukrainischen Komponenten. Jetzt schießt Russland andere Raketen auf die Ukraine. Ulrich Walter, bisher haben Russen und Amerikaner da oben im All sehr friedlich zusammengearbeitet, egal welche Konflikte sie am Boden hatten, auch schon im Kalten Krieg. Wie kann das eigentlich sein?
Dass sie immer zusammengehalten haben.
Ja, nur bisher, das, ja.
Ja, das ist ganz einfach, weil die Raumstation ein Symbol ist. Und darüber waren sich die Russen und Amerikaner, aber auch alle anderen Staaten immer einig. Wir sind ein Vorposten der Menschheit, nicht der Amerikaner, nicht der Russen, der Menschheit. Wir symbolisieren damit, dass wir Menschen dort draußen friedlich ständig einen Vorposten haben. Und darüber waren sich immer alle einig. Dass das jetzt in den letzten Tagen ein bisschen durcheinander geriet, ist eine Eskalation der Worte. Der Biden hat zu den Russen, zum Putin gesagt, und wenn er so weitermacht, dann könnte es ja sein, so hat er sich ausgedrückt, dass wir unsere Kooperation mit der Raumstation beenden. Und daraufhin hat der Rogozin, das ist der Leiter der russischen Raumfahrtorganisation, gesagt, wenn ihr das aufkündigt, dann lassen wir einfach die Raumstation abstürzen. Und dann stürzt sie auf amerikanisches Gebiet ab. Was natürlich eine Eskalation ist, denn wir wissen, die Raumstation fliegt so hoch, die wird nicht innerhalb von anderthalb Jahren abstürzen, selbst wenn man gar nichts macht. Außerdem können die Amerikaner selber die Raumstation anheben, nicht nur die Russen. Und selbst wenn die Raumstation abstürzen würde, was sie nicht tut, dann stürzt sie irgendwohin ab, nicht nur auf amerikanisch, sondern genauso gut auf russisches Gebiet, aber wahrscheinlich dann irgendwo ins Meer. Also sehen, das ist eine Eskalation, das ist mal schnell hochgekocht. Auf der Raumstation wird wirklich nichts passieren.
Gut, halten Sie das jetzt für Wortgeklingel oder machen Sie sich wirklich Sorgen um die Zukunft der internationalen Zusammenarbeit im Weltall?
Ich ärgere mich über die Politiker, weil da oben auf der Raumstation läuft alles normal. Wir Astronauten verstehen uns immer sehr gut. Wir treffen uns einmal im Jahr, machen wir eine Konferenz weltweit irgendwo. Im letzten Jahr war es in Ungarn, in Budapest. Man kennt die Familie. Es läuft alles wunderbar unter den Astronauten, dort auch auf der Raumstation. Aber was mache ich denn, wenn wir beim Abendessen auf einmal einen Anruf von der Bodenstation bekommen und mir sagt einer, lieber Herr Walter, Sie dürfen ab sofort nicht mehr das russische Experiment 95 im russischen Modul bedienen. Ich meine, was mache ich dann? Da sage ich das zu meinem russischen Kollegen. Sage ich, Ivan, du, was machen wir denn jetzt? Ich darf nicht mehr.
Aber die Entscheidung, also, wenn er nicht auf der Station gefällt, sondern am Boden.
So ist das, genau. Das ist die Politik.
Glauben Sie, das kann funktionieren? Hier haben wir so schlimme Konflikte und da oben vertragen sich die Leute weiter?
Nein, so ist es auch wieder nicht. Es ist nicht die Raumstation, wo das Problem ist. Sie wissen, dass die Amerikaner ihre Space Force gegründet haben. Also eine eigene Abteilung sozusagen neben dem Heer und Luftwaffe gibt es jetzt die Space Force. Und die Russen haben es genauso und die Franzosen und inzwischen haben das fast alle Nationen. Es geht nicht darum, Bomben auf die Erde zu werfen, sondern es geht darum, die Infrastruktur des Gegners zu zerstören. Und das ist aus zweierlei ein Problem, weil wir brauchen Satelliten für die Erderkundung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn wir heutzutage wissen, der Meeresspiegel steigt pro Jahr um, was weiß ich, 3-4 Millimeter. Woher wissen wir das? Nun, da gibt es keinen, der mit einem Zollstock übers Wasser läuft, sondern das machen wir nur mit Satelliten. Also solche Umweltinformationen kriegen wir heute ausschließlich 100% nur mit Satelliten. Und überhaupt, wir können nur sehen, was der andere macht, der Gegner macht, mit Erkundungssatelliten. Also ne, wir wussten, dass Russland sich auf die Ukraine-Krieg vorbereitet. Also Satelliten sind eine sehr wichtige Einrichtung. Und wenn die sich da oben kaputt schießen, dann wäre das nicht besonders gut. Wir Menschen würden zunächst erstmal nicht direkt darunter leiden. Wie gesagt, man kann von oben keine Bomben runterwerfen. Darüber könnten wir uns auch mal unterhalten. Also das ist nicht das Problem, aber darin sehe ich grundsätzlich ein Problem im Space War.
Ulrich Walter in HR1. Nur 12 Deutsche hatten bisher das Privileg, die Schönheit der Welt vom All aus zu betrachten. Das ändert sich ja gerade. Wir stehen am Beginn der kommerziellen Raumfahrt. Viele Menschen sehen das ziemlich kritisch, dass sich nun die Superreichen bald leisten können, einen kleinen Ausflug ins Weltall zu machen. Ulrich Walter, als Astronaut, wie denken Sie darüber?
Nee, das sehe ich ganz anders. Es war natürlich immer so, dass sich besondere Dinge am Anfang nur die Reichen leisten konnten. Das war ein Auto, ich nehme gerne die Autos, also der erste Daimler im Jahre 1900, der kostete nach heutigem Geld 1 Million Euro ungefähr. Das konnten sich nur wenige leisten. Aber, und so wird es auch in der Raumfahrt sein, die Kosten fallen. Und schwuppdiwupp, nach 100 Jahren oder 80 Jahren kostet das Auto nicht mehr 1 Million Euro, sondern nur noch 25.000 Euro. Und so wird es auch in der Raumfahrt sein. Ja, die ersten Flüge sind noch teuer. Wenn man sich heute einen Flug zur Raumstation kaufen will, kostet das ungefähr 50 Millionen. Aber wenn das in ein paar Jahren, in 10 Jahren um Faktor 100 runtergeht, und da in dem Szenario sind wir jetzt mittendrin, dann wird man sich das leisten können. Man wird nicht jedes Jahr da hochfliegen, das ist klar. Aber einmal im Leben, ich glaube, dann wird sich das jeder, und das mehr braucht man auch wirklich nicht, einmal im Leben von oben auf die Erde schauen und zu sehen, dass die Dinge auf der Welt doch ganz anders sind als in unserem Kopf, das ist die Sache wert.
Und es gibt auch die Idee, dass es eines Tages Hotels im Weltall geben wird. Ist das Spinnerei oder glauben Sie das wirklich?
Ja, es gibt einige Unternehmen, die konkret das Geld haben, und die NASA unterstützt sie darin. Insgesamt gibt es 3 Unternehmen, die machen Folgendes. Die nehmen die Raumstation, die jetzt existierende Raumstation, bauen da ihre Hotelmodule dran und docken sie dann ab, um daraus autonome Weltraumhotels zu machen. Und das ist ja auch noch wichtig, wir brauchen die Zubringer. Und das ist genau jetzt der Elon Musk und der Jeff Bezos, die haben ja jetzt auch die Raumtransportschiffe, um uns, die Leute, zu diesen Hotels zu bringen. Das heißt, es wird wirklich in den nächsten Jahren ein wirklicher Weltraum-Hotel-Tourismus entstehen. Und das finde ich toll.
Aber Sie glauben, also jetzt ernsthaft, dass es eine gute Idee sei, möglichst viele Leute ins Weltall zu schießen, weil man dann, warum glauben Sie, ist das wichtig, dass ich ein Wochenende im All verbringe?
Ja, das ist deswegen wichtig, weil wir Menschen auf der Erde diesen ganz blöden Gedanken haben, dass wir Kriege führen, dass es Nationen gibt und dass wir uns deswegen in die Haare kriegen müssen. Und dann sind sie da oben und schauen runter und sie sehen keine Grenze zwischen der Ukraine und Russland oder Ukraine, Polen, wie auch immer. So was gibt es gar nicht. So was gibt es nur in den Köpfen. Und nur wenn sie es wirklich mit eigenen Augen sehen, wenn sie die wirkliche Schönheit der Erde sehen, dieses Blau der Meere, jeder Kontinent hat seine Farbe. Und sie sehen, wir sitzen alle in einem Boot. Es gibt nur dieses eine Boot. Und wir torkeln in diesem Boot durch die unendlichen Weiten des Raumfahrtozeans. Und keiner hilft uns. Und dann haben sie wirklich verstanden, dass wir uns selber helfen müssen. Nicht mit Kriegen, sondern es geht ums Überleben. Und dazu muss man oben gewesen sein, das mit eigenen Augen gesehen haben. Es reicht nicht, wenn ich Ihnen das jetzt hier erzähle.
Die nächste Frage kann ich mir vielleicht auch sparen, wenn ich frage, würden Sie gerne nochmal ins All fliegen? Die Antwort kann ich wahrscheinlich selber nicht. Ja, höre ich schon über ihn, oder?
Natürlich will ich da hochfliegen, aber ich habe das Geld nicht. Im Augenblick muss ich noch selber zahlen. Wenn mich der Bundeskanzler oder auch der Söder fragen würde, Herr Walter, kommen Sie, hier haben Sie 50 Millionen, jetzt fliegen wir nochmal im Weltraum. Ich sage, Herr Söder, kommen Sie, das machen wir zusammen, dann fliegen wir das zusammen da hoch.
Ulrich Walter, ich gönne Ihnen von Herzen einmal Ihren Flug, den Sie hatten, und dass Sie vielleicht nochmal einen machen können. Und ich danke Ihnen für die große Leidenschaft, mit der Sie bei uns von der Raumfahrt erzählt haben.
War mir eine Freude.
Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Auswendig aufsage?
Mhm.
Ich habe ein Lebensmotto, ja, das ist richtig. Aber das ist nur ein Motto, das ist ganz gut. Also das Motto lautet, du hast keine Chance, aber nutze sie.
Mit diesem Motto gehen wir in diesen Sonntag. Herzlichen Dank, Ulrich Walter. Mein Name ist Uwe Bernd. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen wollen, es gibt es auch als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und guten Flug, vielleicht auch mal ins All.
HR1, genau meins.